Ja, einen schönen guten Morgen. Ich glaube, das Erste zur Technik dieser Vorlesung. Hier sind die Zettel, wo Sie sich eintragen können für die mündlichen Prüfungen. Die liegen nachher dann halt hier vorne. Es sind ganz viele Termine. Suchen Sie sich dann einen aus. Merken Sie sich, wo Sie sich eingetragen haben. Gut, das kriegen wir dann also hin. Ja, wir hatten beim letzten Mal uns angeschaut, Peer-to-Peer-Netzwerke als organisches System zu betrachten. Und wir hatten so mit den Klassikern angefangen, warum es so ein bisschen hakelte bei Napster und auch was der etwas hakelnde Ansatz bei GNUtella war. Das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist das Content Addressable Network, das sogenannte CAN-Netzwerk, das einige der Sachen, die wir beim letzten Mal als Problem identifiziert haben, zu vermeiden mag. Denn was war noch das Problem bei sowohl bei Napster als auch bei GNUtella? Bei Napster das Problem war, dass diese zentrale Kontrolle, wenn ich den ausschalte, finde ich da auch nichts mehr. Beziehungsweise, wenn ich halt einen Server oder ein paar Server habe und alle auf diesen Server zugreifen, dass es dann auch an der Stelle sehr eng wird. Das ist natürlich auch nicht gerade etwas, was man haben will. Nicht? Wir hatten ja schon auch charakterisiert, was Peer-to-Peer bedeutet. Die sollen alle gleichwertig sein, eben keinen Server, der irgendwie alles weiß und der sozusagen den Chef der anderen gibt. Das war dann etwas, was bei GNUtella funktioniert hat. Also bei GNUtella ist es so, dass alle Peers gleichwertig sind, aber die Probleme, die wir da identifiziert haben, waren, dass man, wenn man eine Suche nach einer Datei initiiert, dass man entweder das ganze Netzwerk durchsuchen muss oder aber auf der anderen Seite eben so irgendwann die Reißleine zieht, die Antwort Nein bekommt, obwohl die richtige Antwort Ja gewesen wäre, aber man ist halt einfach nur nicht dahin gekommen, wo die Datei ist. Also wir wollen sicher finden und dieses sicher finden ist bei GNUtella halt nicht möglich. Na, das ist bei Napster möglich, weil Napster weiß alles, also dieser Server. Wie kriegt man das jetzt gebacken? Wir hatten ja schon beim letzten Mal uns dann auch angeschaut, als Ansatz die Distributed Hash Tables zu nehmen, nicht, dass man halt eine Funktion auf die Daten anwendet. Und wir haben das sogar noch mal eins weiter gemacht, nicht nur die Funktion auf die Daten anzuwenden, die irgendwo hin zu hashen, sondern auch die Peers irgendwo hin zu hashen und dann sagen, dass die Peers für ein Intervall zuständig sind, für ein Intervall des Adressraums. Nicht? Das ist noch mal dieses Prinzip, das wir hatten. Wir haben hier so eine Reihe von Peers. Das war jetzt dieser Ansatz, wo man eine feste Hash-Funktion hat, wo man sagt, das ist Peer Nummer 1. Und dann hatten wir halt eine Funktion angegeben, wo der Funktionswert von 23 dann eben 1 ist. Das heißt, die Datei, die ist dann bei 1 gespeichert. Und wir hatten halt gesehen, die Distributed Hash Tables, die mappen halt nicht nur die Dateien auf diesen Adressraum, sondern selbst die Peers werden auf den Adressraum aufgeteilt. Das ist das, was wir uns angeschaut haben. Und dann wird der Adressraum aufgeteilt. Also die tatsächliche gehashte Adresse dieses Peers ist, was immer hier als Zahl steht. Aber zuständig ist dieser Peer für dieses Intervall der Adressen. Und wenn diese Datei hierhin gehasht wird, dann heißt das, dass der Peer dafür zuständig ist, diese Datei zu speichern. Ja, das ist das Prinzip der Distributed Hash Tables und das, was wir uns heute eben anschauen wollen, ist ein Ansatz, der das mit diesen Distributed Hash Tables konsequent umsetzt. Das war der erste derartige Ansatz und das, was da halt passiert ist, ist, dass das eine Reihe von Leuten, weil die Theoretiker sind, die haben dann eben nicht nur sich da was Schönes ausgedacht, sondern haben dann auch noch Beweise geführt. Wir werden so ein paar von diesen Beweisen dann auch gleich noch sehen, die dann was zur Auslastung der einzelnen Peers sagt. Also wenn ich M-Dateien habe und ich habe N-Peers, dann wäre ja irgendwie perfekt, wenn M dividiert durch N die Anzahl der Dateien je Peer wäre. Und wir werden halt zeigen, dass wir da ziemlich gut drankommen. Also in gewisser Weise ist das, was wir da gleich erreichen werden, schon das Bestmögliche. Wenn man dann noch besser werden will, müsste man also massiv wieder mit zentraler Information arbeiten. So, also unsere Dateien sind diese fünf Leute, die Sie da sehen. Das hier ist einer der ganz großen Theoretiker, das ist Richard Karp. Das ist auch einer, glaube ich, der Miterfinder des Nichtdeterminismus für die Informatiker. Also er ist ja schon seit ein paar Jahren pensioniert, ist an der UC Berkeley gewesen und das ist halt so ein Rudel von Leuten, die um ihn auch noch herum waren. Die sind also auch noch aktiv. Naja, jedenfalls das, was wir jetzt machen wollen, diese Bilder sollen jetzt unsere Daten sein und die Kiste, die da drumherum ist, das ist jetzt unser Adressraum. Nicht? Also wir haben jetzt hier als Adressraum ein Quadrat, und wenn Sie genau hinsehen, der Seitenlänge 1, das muss natürlich nicht sein, das mit der Seitenlänge 1 ist natürlich etwas, was dann wieder die Mathematiker oder eben auch die theoretischen Informatiker mögen, weil die Fläche von diesem Quadrat ist dann 1, weil wir gleich über Wahrscheinlichkeiten argumentieren werden, ist halt, wenn ich hier irgendwie so eine Teilfläche nehme und ich werfe mit einem Pfeil da drauf, also ich habe jetzt hier so 1 mal 1 und das hier ist jetzt irgendwie eine Teilfläche, die dann irgendwie 0,2 groß ist, und ich werfe jetzt mit einem Pfeil schön gleichmäßig da drauf, dann ist halt, wenn das Fläche 0,2 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das treffe, 20%. Also da ist dann die Größe der Fläche gleich der Wahrscheinlichkeit, dass ich bei so einem Wurf treffe. Und diese Hash-Funktionen, die sollen ja zufällig sein. Deswegen ist dann ganz einfach, dieser Pfeilwurf ist die Hash-Funktion. Und wenn ich nach der Größe von so einem Rechteck frage, ist die Fläche des Rechtecks die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Rechteck treffe. Deswegen diese Sache mit der 1, also würde man sowas implementieren, würde man natürlich nicht mit der 1 an der Stelle arbeiten, sondern mit irgendeiner anderen Zahl, also irgendwie, weiß ich nicht, 1000 mal 1000, aber für die Analysen, das ist einfach nur ein Skalieren, für die Analysen ist das jetzt eben sehr pfiffig, da mit einer 1 zu arbeiten. Ja, also hier haben wir jetzt halt die Namen der Leute, also das ist die Datei, das ist der Schlüssel zu der Datei und das wird gehasht. Ne? Also das ist das, was wir hashen, also Scott Schenker oder eben Richard Karp, also nennt man natürlich dann Dick, Paul Francis, das sind die Leute, also das sind die Schlüssel der entsprechenden Dateien und die werden gehasht. Ne? Also sie nehmen dann halt das Dick Karp und sie haben diese zweiwertige Hash-Funktion, da kommt dann halt raus 0,3 und 0,43. Nicht? Diese beiden Zahlen kommen dann raus und das ist dann irgendwie so ein Pfeilwurf, der in dieses Quadrat da abbildet. So. Das ist, wie die Dateien in dieses Quadrat abgebildet werden. Das, was wir uns jetzt anschauen, ist, wie soll denn so ein Peer-to-Peer-Netzwerk arbeiten? Ne? Klar, am Anfang hat man nur einen Peer. Wir gucken wirklich auf den Urknall dieses entsprechenden Netzwerks. Wir haben einen Peer und dieser eine Peer, der ist jetzt eben für alles zuständig. Das heißt, wären diese fünf Dateien schon da, müsste dieser Peer die Dateien alle speichern. Gut, das ist jetzt nicht ein wahres, wirkliches Peer-to-Peer-Netzwerk. Nee, eigentlich geht es nicht um einen Peer, sondern wir wollen hinterher Tausende von Peers haben. Also muss da jetzt irgendwie die Dynamik reinkommen. Und dieses dynamische Verhalten ist natürlich das, was das Ganze interessant macht. Da kommt nämlich jetzt der nächste Peer. Ne? Er wird eingeschaltet, der wendet die Hash-Funktion an und Sie erhalten dann eben, das hier war der Anfangs-Peer, das ist jetzt der neue Peer. Der kommt so in dieses Quadrat rein. Und jetzt müssen sich die beiden Peers sozusagen aufteilen, nicht? Wenn Sie sich an den Ansatz der Distributed Hash Tables erinnern. Nicht? Das war, da wird in den Adressraum hinein abgebildet und dann ziehen die so eine Grenze und dann sagt der eine, ich bin für das zuständig und dann sagt der andere und ich übernehme den Rest und dann muss natürlich, also wenn der eine alles gehabt hat, die beiden müssen sich jetzt irgendwie über eine Aufteilung klar werden. Und als Ergebnis der Aufteilung müssen dann eben von dem grünen Peer an den blauen Peer auch die entsprechenden Dateien weitergegeben werden. Und die Aufteilung, die die beiden machen, die ist dann halt so. Ne? Also da, wo die Adresse der Peers ist, ne, das ist, halt, ist jetzt nicht, was in dieser symbolischen Darstellung dann ist, sondern das ist jetzt so, dass der grüne Peer übernimmt dieses Rechteck und der blaue Peer übernimmt dieses Rechteck. Und hatte der grüne Peer vorher diese drei Dateien, dann kriegt die jetzt der blaue Peer. So, jetzt kommt der nächste, der wird halt wieder durch diese Hash-Funktion in gewisser Weise zufällig in dieses 1-1-Gitter hineingeschickt, ne, und dann landet er an der Stelle. Und jetzt müssen sich der blaue und der rote Peer über diese Aufteilung im Klaren werden. Ja, und wie machen die das? Na, die machen jetzt eben nicht nochmal einen Streifen, sondern das, was die jetzt machen, ist eine vertikale, oder je nachdem, wie man halt guckt, eine waagrechte Aufteilung. Nicht? Die machen jetzt na, so ein Rechteck, das so aussieht, wird jetzt wieder aufgeteilt in 2 Quadrate. Die Aufteilung passiert dann eben wieder entsprechend, ne, dass der rote Peer kriegt halt dann diese Datei zugeordnet und der blaue Peer behält diese beiden. Ja, und der nächste Peer, wieder zufällig da reingehasht, der landet dann in dem grünen Bereich und wieder eine Aufteilung. Diesmal kriegt dann halt der neue Peer diese Datei zugeordnet und wir haben dann diese Aufteilung. Ja, da kommt nochmal einer und wieder eine Aufteilung und Sie sehen, das ist immer so ein, erst so ein Rechteck und wenn man so ein Rechteck trifft, dann wird das Rechteck wieder in 2 Quadrate aufgeteilt. Wer schon mal Computergrafik gesehen hat, da gibt es die sogenannten Quad-Trees, das ist fast genau das Gleiche. Ne? Also so eine Grafikszene aufteilen in Subszenen, das nennt man Quad-Tree und das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist eben was ganz Ähnliches, dass man eben den Gesamtadressraum aufteilt in solche Subteile, in solche Rechtecke bzw. Quadrate. So, und das, was man halt gemacht hat an der Stelle, ist, dass man da jetzt eben eine Analyse machen kann. Ich hatte ja gerade darauf hingewiesen, dass wir das Quadrat so gewählt haben, dass die Gesamtfläche 1 ist. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen Mathematik betreiben und zwar schon auch darüber hinausgehend, was Erwartungswerte sind. Erwartungswert, ne, das ist halt durchschnittlich. Nicht, wenn Sie N-Peers haben, ne, hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, wenn Sie N-Peers haben, was ist dann der Erwartungswert für die Fläche? Also hier Peer, klein p ist jetzt der Name und dann ist Rp das Rechteck von diesem Peer, also von diesem grünen Peer hier, das zugehörige Rechteck ist dieses hier und die Fläche davon, das hatten wir ja vorhin gesagt, die Fläche ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das trifft. Und in diesem Fall wäre das jetzt hier 1/2. Ne? Also die Gesamtfläche ist 1 und von diesem grünen Rechteck die Fläche ist 1. So, also die Fläche ist eben deswegen so wichtig, weil sie die Wahrscheinlichkeit bezeichnet, dass wenn wir jetzt da einen zufälligen Pfeil drauf werfen, dass wir das entsprechende Rechteck treffen. Und naja, die ganz einfach zu sehende Sache, wir werden das gleich auch nochmal so in einer Zeile hinschreiben, ist, dass der Erwartungswert, wenn ich N-Peers da drauf werfe, dass der Erwartungswert für die Fläche von einem so einem übrig gebliebenen Rechteck dann 1 durch N ist. Nicht? Also das ist irgendwie ja, fast schon trivial, wenn ich N-Peers auf eine Fläche der Größe 1 werfe und das mit diesem Verfahren mache. Wie gesagt, das ist eine Zeile, denn die Fläche, die übrig bleibt, ist dann halt 1 durch N. Jetzt ist aber so eine 1 durch N-Geschichte im Erwartungswert zwar ganz schön, aber Erwartungswert ist wie der Durchschnitt bei der Notengebung in der Schule, wenn Sie eine Arbeit geschrieben haben, da gab es ja hinterher immer den Notenspiegel, ne? 3 mal eine 1, 5 mal eine 2, 7 mal eine 3. Und dann wurde halt hinterher noch der Durchschnitt ausgerechnet. Was heißt jetzt der Durchschnitt? Ne? Also wenn der Durchschnitt 2,1 ist, heißt das jetzt für Ihre konkrete Note ja gar nichts. Ja, also Durchschnitt ist eine interessante Kenngröße, aber auch die Abweichung vom Durchschnitt ist nochmal eine interessante Kenngröße. Ein gern genommenes Beispiel aus dem Bereich der Lastverteilung ist, ich habe irgendwie so eine Kiste mit 1000 Bällen. Und die soll ich jetzt eigentlich hier gleichmäßig verteilen. Da gibt es jetzt ein triviales dynamisches Verfahren, das sowas von optimal ist. Ne? Also wie gesagt, Kiste mit 1000 Bällen, die stelle ich einfach hier hin. Und eine Zeiteinheit abgewartet, dann geht die Kiste einfach eins weiter. Dann geht die Kiste wieder eins weiter. Und so geht dann die Kiste einmal durch und wieder nach hier vorne. Die durchschnittliche Anzahl an Bällen pro Person ist perfekt. Ne? 1000 dividiert durch wie viele Leute wir auch sind. Ja, der Durchschnitt ist dann halt na, das plus alles hier nullmal. Also, aber der Nächste kriegt das dann ja auch und so kriegt man über die Zeit halt, dass jeder durchschnittlich viele Bälle gehabt hat, obwohl jeder 1000 davon gehabt hat und dann die meiste Zeit null. Das heißt, der Durchschnitt ist zwar eine interessante Kenngröße, aber auch die Abweichung vom Durchschnitt ist natürlich eine interessante Kenngröße. Der erwartete Abstand vom Erwartungswert. Das ist dann halt ein anderes Wort für Varianz bzw. Standardabweichung. Also da kommen nochmal interessante Sachen ins Spiel. Und das werden wir uns nämlich dann auch nochmal anschauen. Wie ist das denn? Also wenn ich da jetzt die Peers reinwerfe, wie gesagt, das hier ist irgendwie so die perfekte Geschichte, aber wie weit sind wir denn von der perfekten Geschichte weg? Ich habe Ihnen ja auch gerade ein Verfahren zur Lastverteilung gesagt, das im Erwartungswert perfekt ist. Also besser geht es nicht. Und trotzdem würde jeder von uns, glaube ich, sagen, das ist nicht ein gutes Verfahren, wie man Last verteilt. Also das werden wir uns dann halt mal ein bisschen eben gleich mathematisch genauer zu Gemüte führen. Also, wir werden halt den Erwartungswert uns anschauen und eben für das, was ich gerade gesagt habe, werden wir dann nochmal gucken, dass wir nehmen irgend so ein Rechteck her, also jetzt sogar irgendein Rechteck, beliebig aber fest, das muss nicht jetzt hier so eins sein, das in der Ecke liegt, sondern ich könnte jetzt auch so als Rechteck irgendwie das hier nehmen. Also die Analyse ist so allgemein, dass ich da ein ganz allgemeines Rechteck hernehmen kann und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich halt jetzt diese N-Peers, die ich da einfüge, wenn ich die nehme und dass ich immer an dem Rechteck vorbei werfe. Also wie gesagt, Rechteck und ich habe da einen Pfeil, den ich da drauf werfe, dass ich halt n mal daneben werfe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein festgehaltenes Rechteck mit n Peers nicht treffe. Diese Wahrscheinlichkeit ist kleiner als e, also Eulerzahl, hoch minus n mal das Volumen des Rechtecks. Also diese Zahl hier ist ziemlich klein. Also die E-Funktion ist ja auch immer gern genommen. Wir werden auch gleich sehen, warum gerade die E-Funktion immer kommt. Das ist also auch kein Zufall. Die E-Funktion ist eine wunderschöne Abschätzung von einer Sache, die halt ganz oft vorkommt. Also E hoch minus N ist etwas, was sehr schnell halt auch sehr klein wird, auch wenn das Volumen halt etwas ist, was eben aus dem Intervall 0 bis 1 ist. Das Volumen heißt ja eben die Fläche. Also die Gesamtfläche ist halt 1. Das heißt, dass ich das Ding treffe, ist halt e hoch minus n. Dass ich nicht treffe, ist kleiner als e hoch minus n. In Wirklichkeit treffe ich ja sogar jedes Mal. Also es müsste eigentlich 0 sein. Dann sehen Sie, das ist tatsächlich auch nur eine Abschätzung. Ja, aber das, wo es uns jetzt drauf ankommt, ist, wenn das Ganze hier eben nicht so ein trivialer Grenzfall ist, dass das hier eben eine sehr kleine Zahl ist. Also wenn die Fläche groß ist, dass wir, wenn wir n mal mit dem Pfeil auf dieses Quadrat werfen und wir haben eben da dieses Rechteck R drin, dass wir, wenn wir das n mal machen, und wir haben ein großes Rechteck, dass wir das nicht treffen, ist sehr unwahrscheinlich. Das ist das, was da steht. Sagt schon das Gefühl, aber das muss man jetzt auch mal mathematisch umsetzen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Also diese erste Sache, hatte ich ja gesagt, die ist ziemlich einfach. Wenn ich also die N-Peers da drauf werfe und diese Aufteilung mache, wir haben hier jetzt eben 1, 2, 3, 4, 5 Peers. Na klar, die teilen sich die Gesamtfläche auf. Das heißt, die Gesamtfläche bei unseren Peers ist 1. Also die Summe aller alle Einzelflächen ist 1, das ist halt das Schöne, eben 1 ist eben auch gleich das, was bei den Wahrscheinlichkeiten rauskommt. Und ja, die Symmetrie sagt halt, dass für jeden Peer die Fläche natürlich gleich groß ist. Also das ist, wenn ich jetzt hier den Erwartungswert vorsetze, kommt halt wirklich hier unten raus, dass die einzelnen Flächen gleich dem ersten Peer sind. Also wenn das jetzt der erste Peer war, den ich nach hier unten schiebe, also dann der durch diese Aufteilung passiert es dann, dass der erste Peer da landet. Oder vorhin war das der erste Peer, dass er da landet. Das liegt einfach nur an der Reihenfolge. Aber das ist nichts unserer Experimente. Das Pfeilwerfen ist unabhängig. Das heißt, dadurch entstehen keine Abhängigkeiten, dass der fünfte Peer erstmal fragt, was hat denn der erste Peer gemacht. Also So im ersten Moment sieht das jetzt wieder nach Abhängigkeit aus, aber ne, tauschen Sie einfach die Reihenfolge aus, Sie kriegen trotzdem das gleiche Bild und in dem Moment haben Sie halt dann, dass diese A's alle gleich sind. So, und jetzt können Sie halt einfach, Sie wissen jetzt, die Summe aller AI ist 1, aber und der Erwartungswert ist dann halt das gleiche und dann die Linearität des Erwartungswerts, Sie können dann halt die beiden austauschen, also das Summenzeichen vor den Erwartungswert machen. Ja, der Erwartungswert aller AI ist gleich, ja, das heißt, hier können Sie das I jetzt durch 1 ersetzen, dann summieren Sie n mal A1 auf, ne, das ist dann n mal A1 und jetzt teilen Sie einfach durch n, dann haben Sie 1 durch n ist gleich der Erwartungswert für die Fläche von A1, aber die haben ja also die gleiche Verteilung, deswegen ist der Erwartungswert für alle 1 durch n. Also für einen so einen übrig gebliebenen Peer im Durchschnitt ist die Fläche, die der Peer verwalten muss, 1 durch n. So, wie ist das jetzt mit dem das R-Treffen bzw. das R-Nicht-Treffen? Das kann man jetzt auch vergleichsweise einfach sich anschauen. Wir haben jetzt hier unser 1-Kreuz-1-Gitter, das ist jetzt immer unser Ganzes und wir haben jetzt hier ein so ein Rechteck, das die Fläche Volumen von R hat. Das ist also jetzt hier die Fläche von R und R ist eben, hatte ich ja gerade schon gesagt, R ist jetzt ein beliebiges. Das muss noch nicht aus unserem Halbierungsprozess von den Rechtecken entstanden sein. Das ist einfach jetzt hier unser irgendein Rechteck da drin und wir werfen jetzt diese Punkte hier zufällig da rein. Und wie groß ist jetzt eben die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Peers nicht in R landen? Ja, dass einer nicht da drin landet, also x nennen wir jetzt mal, das ist einfach hier unten beim Rechnen dann einfacher, wir sagen jetzt die Fläche von dem R, das ist x. Ja, dass ich nicht treffe, also dass ich treffe, die Wahrscheinlichkeit ist x. Das ist eben das, was ich vorhin ja schon jetzt ein paar Mal gesagt habe. Dass ich R treffe, das passiert halt mit der Wahrscheinlichkeit x. Und dass ich R nicht treffe, hat dann halt die Gegenwahrscheinlichkeit, das ist 1 minus x. So, jetzt werfe ich n Peers da drauf, also n Pfeile in dieses Quadrat. Und dass ich dann n mal nicht treffe, und das Ganze ist eben unabhängig davon, was vorher passiert ist, das heißt, dass ich beim ersten Mal nicht treffe und beim zweiten Mal nicht treffe und beim dritten Mal nicht treffe und beim n-ten Mal nicht treffe, hat dann die Wahrscheinlichkeit 1 minus x in Klammern hoch n. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem Wurf nicht treffe und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei allen n-Würfen nicht treffe. Wie gesagt, Unabhängigkeit, dann dürfen Sie halt diese Wahrscheinlichkeiten multiplizieren und das ist dann halt die Wahrscheinlichkeit, dass n-Peers da immer außerhalb von R bleiben. So, und das ist jetzt natürlich der Moment, wo dann die Leute, die da schon öfters mit randomisierten Algorithmen gearbeitet haben, sagen, ah ja, eh. Nicht? Also, wenn so etwas auftaucht, das schreit förmlich nach E, also nach der Euler-Zahl, warum? Nicht? Also, wir können nämlich das 1 minus x in Klammern hoch n einfach ein bisschen umschreiben. Das ist also nicht schwierige Mathematik, die wir jetzt hier treiben. Nicht? Das, was man halt gerne macht und wo man nachsucht, ist, dass man das, was hier an x steht, nochmal irgendwie in den Exponenten bringt. Nicht? Weil, das, weiß nicht, zu meiner Zeit machte man das noch in der Schule, diese Folge hier, die, ja, wenn ich hier jetzt ein Minus habe und dann diese m's hier habe und das m gegen unendlich laufen lasse, dann geht das gegen e hoch minus 1. Eigentlich kann man jetzt hier ja schreiben 1 plus irgendwas dividiert durch m hoch m. Ja, das geht halt gegen, im Unendlichen geht das halt gegen dieses irgendwas, e hoch irgendwas. Ne? Also das ist diese Folge, die man kennt, wo man auch immer im ersten Moment denkt, also ich kann mich noch daran erinnern, als wir das in der Schule gemacht haben, da denkt man doch, wenn ich jetzt m gegen unendlich gehen lasse, dann geht das doch hier gegen 1 und 1 hoch unendlich ist immer noch 1. Ne? Und das ist ja immer diese Überraschung, dass der Grenzwert hiervon eben nicht 1 ist, sondern was von 1 verschieden ist. Ne? Also wenn Sie jetzt hier Plus einsetzen, dann geht das auch gerade gegen e. Nicht? Also die Zahl e, die ist halt in dieser Folge versteckt. So, was natürlich auch gilt, dann kann man halt ein bisschen genauer hingucken, das ist, wenn ich jetzt hier eben minus 1 habe, dann geht das gegen e hoch minus 1, also 1 durch e. Und was dann eben auch ist, es geht von unten gegen das 1 durch e. Das heißt, diese Abschätzung 1 minus 1 durch m hoch m geht von unten gegen 1 durch e. Also je größer das m ist, desto näher bin ich an dem 1 durch e dran, aber ich bleibe immer darunter. So, und das ist eben das, was man benutzt, wo ich halt gesagt habe, Leute, die Wahrscheinlichkeitsrechnung schon öfters an solchen Stellen getrieben haben, die sehen an der Stelle ne? Das ist nämlich, was ich ja gerade gesagt hatte, man versucht jetzt halt, das so hinzukriegen. Jetzt steht hier x und 1 durch x, aber ich kann ja auch hier dann die Kehrwerte machen, das ist halt dann das Gleiche. Dieses Verhältnis, dass ich hier eine Zahl habe und im Exponenten den Kehrwert, das ist jetzt ja hier auch. Hier ist jetzt die Zahl und der Kehrwert steht im Exponenten. Also ob jetzt hier 1 durch m steht und da m oder hier m und da 1 durch m. Hauptsache, dieses Verhältnis zwischen den beiden ist kehrwertig. So, jetzt habe ich also dieses 1 durch x im Exponenten stehen. Und das ist jetzt eben der andere üble Trick aus der Mathematik, das ist mit der richtigen 1 multiplizieren. Also wenn ich jetzt hier das 1 durch x habe, dann muss ich das wieder wegkriegen, indem ich es nochmal mit x multipliziere. Also hier steht jetzt 1 durch x mal x, das ist halt 1. Das heißt, das ist einfach hier wirklich eine ganz normale Gleichheit. Und dann habe ich halt insgesamt das, was da steht. Das ist einfach nur n mit 1 multipliziert, und zwar mit der 1 in der Form 1 durch x mal x. So, und dann kann ich das hier halt anwenden und schätze das, was jetzt hier steht, dann eben durch e hoch minus 1 ab. Also 1 durch e ist e hoch minus 1. Dann steht jetzt hier nur noch e hoch minus 1 und dann bleibt noch übrig nx. Und das ist genau das, was jetzt hier steht. Also diese Sache sehen Sie ganz häufig. So beim ersten Mal sieht es irgendwie aus wie Zauberei. Auch mal fragt man sich, wenn es so um Wahrscheinlichkeitsrechnung geht, wieso taucht denn der Euler da immer auf? Der Euler taucht daher auf. Man hat ganz gerne eben diese Gegenwahrscheinlichkeiten. Das ist halt immer, dass es viel einfacher ist, über den unangenehmen Fall zu argumentieren. Der unangenehme Fall ist nämlich, man sagt, was muss denn passieren, damit der unangenehme Fall eintritt? Das hatten wir ja gerade hier. Der unangenehme Fall ist, dass man beim ersten Mal nicht trifft und beim zweiten Mal nicht trifft und beim dritten Mal nicht trifft und so weiter. Also diese Und-Verknüpfung ist halt Multiplizieren von Wahrscheinlichkeiten. Deswegen, also eigentlich, kann man immer sagen, ist man daran interessiert, ich will ja wissen, dass ich das Ding treffe. Aber das Einfachere ist, eben zu argumentieren, was passiert denn, wenn ich n mal werfe und jedes Mal nicht treffe. Das ist eben so ein großes Und. Wenn ich n mal werfe, also die n-Peers werden ja auf jeden Fall eingefügt, wenn ich n mal werfe und jetzt sozusagen nach dem positiven Fall frage, ja, wie ist das denn mit dem Treffen? Dann kann ich beim ersten Mal treffen oder beim zweiten oder beim dritten Mal. Und das Oder ist kein ausschließendes Oder. Ich kann beim ersten Mal treffen, beim zweiten Mal nicht, aber beim dritten Mal treffe ich dann wieder. Und dann kommt auf einmal irgendwie eine ganz komische Formel. Sie kennen das, diese Formel vom Ein- und Ausschließen. Total unübersichtlich, man muss Sachen einfügen, wieder rausnehmen, da tauchen dann minus 1 hoch n und sowas auf. Also der positive Fall in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist der, wo man immer ganz häufig schwierig argumentieren kann, während der unangenehme Fall, das ist in Anführungszeichen nur eine Auflistung von Sachen, was passiert denn, wenn ich nicht das kriege, was ich haben will. Und wenn ich nicht kriege, was ich haben will, ist, ich treffe beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht und beim dritten Mal nicht. Und im Zusammenhang mit Wahrscheinlichkeiten und unabhängigen Experimenten. Und ist halt immer schön, einfach nur multiplizieren. Das heißt, das Gegenargument oder die Gegenwahrscheinlichkeit ist natürlich immer etwas mit 1 minus. Und ja, ein Exponent kommt immer daher, weil man dann eben sagt, das geht beim ersten Mal schief und beim zweiten und beim dritten Mal. Das heißt, hier wird kräftig multipliziert von einem 1 minus irgendwas. Und das wird dann halt so oft dann aufmultipliziert. Und um das wegzukriegen, das ist jetzt irgendwie unhandlich mit dem Weiterrechnen, um das wegzukriegen, schätzt man das mit der E-Funktion ab und dann kommt diese Stelle raus. Das heißt, wenn Sie halt in ganz normale Lehrbücher oder wissenschaftliche Aufsätze gucken und Sie sehen entweder einen natürlichen Logarithmus, den sehen wir auch gleich, Sie sehen natürlich einen Logarithmus oder eben die E-Funktion, dann können Sie beinahe eine Wette darauf abschließen, dass irgendwo so etwas steht. Also diese total einfache Sache, das ist das, was dann irgendwo drin steht. Und da kommt das gern genommene E hoch her, beziehungsweise, was wir eben gleich machen werden, der natürliche Logarithmus taucht dann auf. Wie oft macht man sowas? Rabel, rabel, mal natürlicher Logarithmus von irgendwas. Also dieser natürliche Logarithmus kommt eben auch wieder genau aus dieser Sache mit den Abschätzungen der Wahrscheinlichkeit. Und das ist auch eine, gerade wenn m größer ist, ist das auch eine sehr genaue Abschätzung. Wir hatten ja gesehen, wenn es klein ist, müsste es eigentlich 0 sein, ist es aber nicht. Aber sobald n hier halbwegs groß ist, ist das hier auch eine ganz scharfe Abschätzung. So, also wir haben jetzt gesehen, wie man das hinkriegt, dass man das abschätzen kann, dass wenn Sie n-Peers jetzt da reinwerfen und das nie getroffen wird, wie man die Wahrscheinlichkeit dann abschätzen kann. So, das, was jetzt dann wichtig ist, ist, wie ist das denn? Wie große Rechtecke können denn jetzt überleben? Und jetzt sind wir in unserem Algorithmus. Ne? Gerade war noch irgend so ein freies Rechteck. Jetzt nehmen wir die Rechtecke aus unserem Verfahren, nicht? Dieses Halbierungsverfahren, senkrecht halbieren, waagrecht halbieren, senkrecht halbieren, waagrecht halbieren. Und dann kann man halt die Frage stellen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein großes Rechteck überlebt? Nicht? Also wir nehmen jetzt ein Rechteck, nennen es RI, das soll jetzt die Fläche 1 halb hoch I haben. Ne? Dieser Halbierungsprozess, den unser Algorithmus hat, ne? Den wir vorhin beschrieben haben, der halbiert ja tatsächlich einzelne Fläche. Das heißt, wenn ich 3-mal halbiere, ist die Fläche 1 halb hoch 3, also 1 Achtel. Nicht? Also dieses, wenn ich eine Fläche 3-mal getroffen habe, dann ist das, was noch übrig bleibt, gerade auch nur noch ein Achtel groß. Ne? Also wenn ich jetzt ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, dass ich da auch nochmal. Das Bild ist noch richtig, ja. Also, ich nehme jetzt so ein Rechteck RI und dieses I hier unten, das sagt uns eben noch, wie groß die Fläche sein soll. Ne? Also, jetzt habe ich hier zum Beispiel R4 und das ist dann nur noch 1 halb hoch 4. Ne? Das ist jetzt eben ein Rechteck, das nur noch so groß ist. R1 ist dann 1 der Fläche 1 halb, das wäre dann eben wirklich das halbe Quadrat. So, und das, was wir jetzt halt wollen, ist, wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass sowas hier jetzt überlebt? Nicht? Also, ja, wir haben ja jetzt unser Verfahren und der Witz ist, ich habe das nicht einfach so vorhin gesagt, das mit dem Balancieren. Unsere Peers, wenn wir die jetzt da einfügen, das ist auch sowas wie ein Balancierungsprozess. Eigentlich wünschen wir uns ja, dass wie der Erwartungswert, dass die Peers irgendwie gleichmäßig über das Gitter verteilt sind, über dieses Quadrat. Nicht? Das, was jetzt, also ein sehr unangenehmer Fall, und wenn ich es Ihnen jetzt auch aufmale, sagen Sie auch jetzt direkt, es ist so unwahrscheinlich, und wir werden jetzt nur ausrechnen, wie unwahrscheinlich das ist. Das ist jetzt unser Gesamtquadrat und dann wird halt der erste Halbierungsprozess gemacht. Gut, an dem ersten Halbierungsprozess führt kein Weg dran vorbei. Dann wird wieder halbiert. So, jetzt kann natürlich sein, und wir würden es uns wünschen, dass der nächste Halbierungsprozess hier drin ist. Dann sind die übrig gebliebenen Quadrate alle gleich groß. Nicht gleich groß heißt eben, wenn man jetzt auch nochmal annimmt, dass die Peers dass die Dateien gleichmäßig verteilt sind, gleich große Subquadrate heißt eben auch gleichmäßige Verteilung. So, jetzt schon das, was wir vorhin gemacht haben, ist ja ein bisschen abgewichen davon. Ich mache jetzt mal, dass hier nochmal halbiert wird. Das heißt, dieses Rechteck der Größe 1 halb überlebt, während ich jetzt hier halbiere. Und jetzt kommt der nächste Pfeil und jetzt wird wieder halbiert. Und jetzt wird wieder halbiert und wieder halbiert. Also, es ist nicht irgendwie ausgeschlossen, dass das passiert. Nur, das Ding hier ist die halbe Fläche von dem Quadrat und bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, ist, ich habe diese Hälfte nie getroffen, weil das Halbieren passiert immer hier, ne, das hier wird ja immer kleiner und hier überlebt ein Quadrat der Größe 1 halb. Und das, was wir jetzt da machen, ist, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Quadrat hier überlebt? Also das ist so ein bisschen jetzt das Umdrehen von dieser Beziehung, die wir da gehabt haben. Da hatten wir die Beziehung, dass ein Quadrat der Größe so und so überlebt. Und jetzt teilen wir unsere Peers halt auf und jetzt fragen wir, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das auch dann tatsächlich eintritt. Und deswegen hier dieses Nummerieren. R1 ist dann jetzt eben so ein Rechteck der Größe 1 halb. Das ist dann eben ein Quadrat. Auch Quadrate sind Rechtecke, das war ja mal irgendwie beim Jauch doch damals so Theater, ne? Das, dass eben auch Quadrate Rechtecke sind. Und dann hatte das doch auch der Kandidat dann irgendwie so gemeint. Und dann war aber die Antwort, nee, ein Quadrat ist kein Rechteck. Und dann durfte er doch irgendwie nochmal wiederkommen. Also ein Quadrat ist nur ein spezielles Rechteck. Also dass dieses Rechteck der Größe ein Viertel überlebt, dass dieses Rechteck der Größe ein Achtel überlebt und so weiter. So, ja, was machen wir denn jetzt? Wir gucken mal, C ist jetzt eine beliebige Konstante, die dürfen Sie wählen. Wir schieben jetzt mal eine ganze Reihe, aber noch nicht alle. Also wir haben n Peers und unser Verfahren von vorhin brauchte nicht die Kenntnis, was n ist. Das ist ein dynamisches Verfahren. Wir fragen nicht am Anfang, was ist ein n, weil wir wissen gar nicht, was n ist. Dem Verfahren ist das n völlig egal, das war nur etwas, was wir vorhin in der Analyse gebraucht haben. Also wir fragen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass Ri überlebt. Und wie gesagt, das ist jetzt ein spezielles Ri, das ist nicht mehr so wie vorhin so ein frei im Quadrat liegendes R. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ri überlebt, eben zum Beispiel diese Fläche R1, aber das hier ist auch eine Fläche R1, diese Fläche, dass die überlebt, wenn ich so viele Peers einsetze. Und Sie sehen jetzt hier, der natürliche Logarithmus, der hat natürlich was mit der E-Funktion zu tun. Wir suchen jetzt die Stelle, wo der natürliche, wo E aufgefressen wird. Wir haben ja hier oben eben was im Exponenten von dem E stehen und dieses Auffressen passiert natürlich in der Umkehrfunktion der E-Hochfunktion. Die Umkehrfunktion ist halt der natürliche Logarithmus. Da kommt jetzt eben dieser natürliche Logarithmus an der Stelle her. Und das, was jetzt noch gemacht wird, sieht wieder so aus wie Zauberei. Das ist aber auch etwas, was, wenn Sie Aufsätze dazu lesen oder eben in Büchern sowas sehen, das sehen Sie eben ganz häufig. Sie rechnen einmal sozusagen auf die harte Art und Weise bis zum Ende durch und fragen sich dann, was hätte ich denn am Anfang einsetzen sollen, um jetzt nicht die harte Rechnung zu machen. Das ist, man rechnet es einmal brutal durch, schreibt eine ganze Seite voll, hat dann gesehen, was man eigentlich hätte machen sollen und dann fängt man damit nochmal an und kriegt es dann in zwei Zeilen hin. Also nur daher kommt das. Also das ist jetzt auch wieder keine Zauberei oder dass Sie jetzt sagen, wie kommt man da drauf? Ich habe Ihnen gerade gesagt, wie man da drauf kommt. Also wenn man das ein paar Mal dann gesehen hat, dann fängt man gleich so an, das ist doch sicher was von dieser und jener Form und dann ist die Rechnung kürzer. Also das ist so typisch Erfahrung und ich meine, ich weiß nicht, wenn Sie auch in Lehrbücher oder Aufsätze gucken, da haben Sie dann auch oft sei t gleich 3 mal natürlicher Logarithmus mal c hoch 17 dividiert durch log log n Achtel oder so. Dann fragt man sich, wo kommt das her? Das kommt daher, weil wenn Sie es einsetzen, kommt hinterher 1 durch n raus. Und sowas ist das jetzt hier auch. Sie sehen auch hier, das ist halt die Frage, wie kommt man auf das? Und genau das ist eben, wie gesagt, das ist eigentlich das Ergebnis von diesem Prozess, dass man dann mal überlegt, wenn ich jetzt mit dieser Zahl da reingehe, also es werden mal n Peers sein, aber ich werfe jetzt c, und wie gesagt, c ist eine Konstante, zu der ich auch gleich noch was sagen werde, ich werfe jetzt c mal 2 hoch i mal natürlich Logarithmus von der noch zu kommenden Gesamtzahl n an Peers da rein und dann setzen Sie das einfach ein. Also das, was wir hier oben gehabt haben, das ist eben hier das Volumen von diesem Ri, hatten wir, ist 1/2 hoch i, das können Sie dann halt hier entsprechend einsetzen. Das ist 1/2 hoch i und 2 hoch i, das frisst sich natürlich dann entsprechend auf. Also wenn Sie das jetzt hier alles da oben einsetzen, wie wir es da gehabt haben, was bleibt übrig? Es bleibt nur noch n hoch minus c übrig. Also Sie sehen dieser Ausdruck hier, wenn Sie den dann da entsprechend einsetzen, mit der Fläche von dem Ri, das ist ja eben 1 durch 2 hoch i, 2 hoch i und 1 durch 2 hoch i frisst sich auf, das fällt dann weg. Dann haben Sie noch minus c mal natürlicher Logarithmus, e hoch natürlicher Logarithmus können Sie austauschen zu n hoch ln e, das ist dann halt 1, dann bleibt halt nur noch n hoch minus c übrig. Zauberei oder ist das allen klar? Allen klar? Also, für Woll Ri setzen Sie 1/2 hoch i ein, also die Fläche ist gleich, eben dem Volumen ist gleich dieser Wahrscheinlichkeit, dass man es trifft. Und der Rest ist dann einfach so lange alles gegenseitig wegstreichen und eben einmal e hoch natürlicher Logarithmus ist halt n. Also das ist, Was übrig bleibt, ist dieses n hoch minus c. So. Und das ist jetzt auch etwas, was Sie in Analysen von randomisierten Algorithmen extrem häufig sehen, nämlich diese Sache mit der Konstanten. Ich habe ja vorhin gesagt, diese Konstante können Sie beliebig wählen. Und diese Konstante ist jetzt so ein Stellglied, mit dem Sie Wahrscheinlichkeiten boosten können in die Richtung, die Sie halt wollen. An dieser Stelle ist, wir wollen, dass solche Rechtecke nicht überleben. Das heißt, ein Rechteck.
Eine kurze Frage, was bedeutet das N dann in der Formel?
Das was?
Das N.
Das N?
Ja.
Das ist die Anzahl der Peers.
Aber die Anzahl der Peers ist ja diese ganze Formel dann. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie die Anzahl ausrechnen will, dann muss ich ja irgendwas für das N aussuchen,
damit ich das C kann. Ich habe ja gesagt, es werden mal N Peers werden. Und wir gucken aber, was passiert denn nach so vielen Peers? Also wir gucken noch gar nicht, was alles ist. Also es ist sozusagen, also Ihre Frage ist auf der Vorgriff auf das, dass wir immer in solche Abschnitte gucken. Wir teilen die N-Peers in solche Abschnitte auf, die jeweils so lang sind. Also wir gucken auf den ersten Schub, den zweiten Schub, den dritten Schub und die Summe aller Schübe ergibt halt N-Peers. Und wenn ich jetzt einen Schub betrachte, dann ist das, was da oben steht. Da kommen wir aber jetzt dann im Detail gleich noch dazu. Also wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist hier diese Sache mit dem c und dem 1 durch n hoch c. Also n hoch minus c ist 1 durch n hoch c. Und naja, wenn Sie jetzt c groß wählen, 100, dann ist das aber etwas, was hier in Anführungszeichen nur als Faktor eingeht, aber hier eben exponentiell. Das ist eben auch etwas, was man sich ganz oft wünscht, dass ich irgendetwas c-mal mache, was dann aber in der Wahrscheinlichkeit, dass etwas klappt oder nicht klappt, dazu führt, dass es exponentiell in die richtige Richtung geht. Also nicht n hoch minus 100, wenn ich, also 100 mal 2 hoch i mal ln n. Da sagen halt so die Algorithmiker, geht ja in der O-Notation, 100 mal in der O-Notation wird das halt verschluckt. Aber bei der Wahrscheinlichkeit geht das halt exponentiell in der Stelle dann eben gegen 0. Nicht? Also 1 durch n hoch 100, das ist praktisch 0. Nicht? Also hier ist ein Faktor, also nur ein Faktor. Und hier ist es was Exponentielles. Und das ist eben auch etwas, was man sich sehr wünscht. Und das, was wir dann hier haben, das heißt halt in der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, with high probability, das ist das, was man sich immer wünscht. Also es gibt Prozesse, die nicht so sind, dass ich ein C in nur einen zusätzlichen Faktor hinbekomme, sodass das Ganze exponentiell gegen Null geht. Also with high probability ist ein gewünschtes Phänomen, das nicht immer zu beobachten ist, aber was eben hier tatsächlich dann zu sehen ist. Es gibt eine noch stärkere Sache, da steht dann hier nicht 1 durch n hoch c, sondern steht unten nochmal e hoch n mal c. Also im Nenner steht dann halt nochmal ein e hoch. Das geht noch schneller gegen 0 bzw. hier dann gegen 1. Und das nennt man dann with overwhelming probability. Also es gibt halt irgendwie so die langsamen Prozesse, die dann eben... Also man kann dann auch immer zeigen, wenn das jetzt der Erwartungswert ist, dann ist auch sind auch die ganzen Experimente so um den Erwartungswert zentriert. Also das streut nicht breit. Es gibt halt Prozesse, die breit streuen. Was ich vorhin gesagt hatte mit den 1000 Bällen, die einmal so rumgehen, das streut extrem. Wenn ich jetzt aber diese 1000 Bälle nehme und so ganz zufällig auf sie werfe, dann habe ich schon so einen Prozess. Das kann man auch dann so analysieren. Und es gibt eben auch einen entsprechenden Prozess sogar mit Overwhelming Probability. Also Sie haben jetzt schon alle Bälle und jetzt kommt der nächste Ball und ich nehme den und ich werfe den jetzt zweimal. Also ich werfe den jetzt dem einen zu, der fängt den und sagt, ich habe 37. Dann sage ich, gib mal her und dann werfe ich den Ball nochmal in die Runde und dann sagt einer, ich habe 64. Dann sage ich, okay, dann gebe ich das dem mit 37. Also einfach zwei Leute befragen und dann den Ball demjenigen geben, der weniger Bälle bislang hat. Das ist dann sogar ein Prozess, der mit Overwhelming Probability arbeitet. Also der erste Prozess, einfach so zuwerfen, ist with High Probability und zwei Leute befragen, ist dann with Overwhelming Probability. Ja, das ist dann auch alles so Rechnerei wie das, was wir hier gemacht haben. Nicht, das Fachwort dazu ist polyarsches Urnenschema. Also ich sage immer lieber so Bälle auf Kisten werfen. Da gibt es also total simple Ideen, ja, dieses einfach zwei Leute befragen, ne, und die machen dann nochmal eine exponentielle Verbesserung. Also das finde ich halt, das sind auch sehr schöne Sachen, solange es eben so einfach ist. Ne? Also irgendwie einfach zwei Leute befragen und dann demjenigen, der die kleinere Last hat, den Ball geben. Und schon ist man noch besser, als wenn man einfach nur jemandem das zuwirft. Und wie gesagt, die Rechnerei ist kaum was anderes als das. So, aber nochmal, ne? Also was haben wir jetzt hier? Nochmal auch auf Ihre Frage zu kommen. Ne? Wir haben da jetzt einfach, das war jetzt einfach mal so die Frage, wie ist das denn, wenn ich nach so einem RI der Fläche ein halb hoch I frage und ich nehme so viel, ne? Das ist wieder diese Zauberei, weil wir wissen, was rauskommt und machen dann die einfachen Sachen. Wir nehmen jetzt, dass wir so viele Peers einfügen und fragen jetzt dann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der hier überlebt. Und die ist halt, dass der hier überlebt, ist höchstens so groß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht überlebt, ist halt dann die Gegenwahrscheinlichkeit. Das ist eben 1 minus n hoch minus c. Das heißt, mit so vielen Peers kriege ich den halt auch wirklich zerlegt. So, und jetzt kommt Ihre Frage. Wir haben n Peers und jetzt machen wir die ganzen, ja, wir haben n Peers und die schieben wir jetzt alle hier rein. Ja, und das hier ist jetzt eben, dass alle Peers zerbröselt werden. Also wir arbeiten in Schüben, ne? Erstmal mit 1, ne? Das heißt c mal 2 mal ln n, mit denen kriegt man dann halt die R1, also die beiden 1/2 zerlegt. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man den zerlegt, für i gleich 1. Ne? Und dann, das, wenn man all diese Schübe hat, ne? Das hier, diese Rechnung ist jetzt hier, dass dann tatsächlich, ja, den brauchen Sie, also wenn Sie das mal durchgucken, ne, dann sehen Sie, dass halt diese ganze Rechnung halt zu n führt, dass wir tatsächlich alle n-Peers jetzt einfügen, mehr heißt das nicht. Wir fügen alle n-Peers aus, aber ein Rechteck der Fläche 2c ln n durch n wird dann halt mit dieser Wahrscheinlichkeit nicht geteilt. Und jetzt sehen Sie es halt wieder, ne, das hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nicht teilen und das ist halt die Größe dieser Fläche. Das haben wir jetzt hier das durchgerechnet. Wieder hier der Faktor und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht geteilt wird, ist dieses Logarithmische können Sie jetzt hier, also ich kann dieses c um nochmal so ein plus epsilon halt vergrößern, dann kann ich das log n auch wieder weglassen. Also das ist wieder so ein Verhältnis von mit c multiplizieren und die Wahrscheinlichkeit geht gegen 0. Ne? Also, dass es nicht geteilt wird, geht halt gegen 0. Und das ist jetzt, na, oben haben wir noch die Sache, dass es ein Rechteck nicht trifft. Jetzt ist, dass alle Rechtecke von den entsprechenden Größen nicht getroffen werden, diese Wahrscheinlichkeit ist winzig. Na, also dieses Bild hier, das ist äußerst unwahrscheinlich, dass das passiert, wenn Sie jetzt eben mit den Pfeilen auf dieses Quadrat werfen. So, und wenn man das jetzt gemacht hat, na, also nicht hier so, das ist jetzt auch wieder nur so ein bisschen massieren, komische Ausdrücke, ne, das ist, ich mache einfach hier oben das c ein bisschen größer, dann kann ich die, also das hier ist sowieso ein plus 1 an dem c, das log n, jetzt ist das log n wieder stört, also ersetze ich das log n auch nochmal durch ein n, also einfach zum Abschätzen, das heißt, das hier, diese Wahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rechteck von der Größe, wenn ich n Peers habe, überlebt. Also nochmal, was haben wir hier? Die Größe ist ln n durch n und das ist schon extrem unwahrscheinlich. Ja, wenn man jetzt kann man halt auf die Anzahl der Dateien gucken. Wenn ich also m Dateien habe, dann kriegt jeder Peer ungefähr, wenn die alle schön gleichmäßig sind, dann kriegt jeder Peer so viele Elemente, also Dateien. M durch n ist jetzt sozusagen der perfekte Wert, wenn ich globales Wissen hätte und jedem sozusagen genau das gebe, was ich will. Aber mit diesem einfachen, das dürfen Sie aber nicht vergessen, das muss ein ganz einfaches Verfahren sein. Ich frage jetzt nicht, wie viel hast du und wie viel hast du und wie viel hast du, sondern das, was jetzt hier ist, dieses Verfahren ist jetzt einfach nur, ich habe eine Datei und die Hash-Funktion, die wirft jetzt einfach die Datei in den Raum und einer von Ihnen fängt das. Und Ja, wenn ich jetzt M-Dateien habe, dann wäre eben das perfekte M dividiert durch N. Ja, jeder hat dann gleich viel, ne? Deswegen nochmal diese Sache mit der Lastverteilung. Und dadurch, dass wir kein globales Wissen haben, ist halt der Zusatzaufwand, den man haben muss, dieses, ja, das ist wieder zweimal diese Konstante, aber das, was jetzt in der Gesamtgröße ist, ist dieser natürliche Logarithmus. Also das ist eine sehr, sehr kleine Zahl, also verglichen mit dem Gesamtaufwand. Also wenn Sie 1000 Peers haben, dann haben Sie da an der Stelle den natürlichen Logarithmus von 1000 stehen, 5, 6, irgendwie ist in der Größenordnung. Also das sind kleine Zahlen. Logarithmen sind immer, Sie kennen es, so Logarithmen sind schon winzige Zahlen, polynomiell ist okay, Logarithmen ist super, das ist das, was wir jetzt an der Stelle dann haben. Ja?
Es geht aber jetzt davon aus, dass die Dateien ideal auf dieses Rechteck
sind. Ja, klar. Also kompliziertere Analysen machen dann das Gleiche nochmal für die Dateien und dann eben, dass man es nochmal und beides macht. Ich habe das jetzt hier gemacht, damit man es einmal gesehen hat, woher diese Abweichung mit dem natürlichen Logarithmus kommt. Ja? Das dürfen Sie wählen. Also wenn, ja, das C.
Für die Analyse wählen.
Das, na, nicht nur für die Analyse, sondern wenn Sie, wenn Sie halt wollen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so ein großes Rechteck überlebt, total klein ist, dann sollten Sie C auf 50 setzen oder 100. Wenn Sie sagen, okay, dass da mal so ein Rechteck der Größe 1,5 überlebt, ist schon okay, dann setzen Sie C auf 2. Ach so, ja. Gut. Der Algorithmus hat kein C. Der Algorithmus, der wirft ja einfach nur die Zahl. Also, ich habe jetzt kein Wort zu Hash-Funktionen gesagt. Ne? Sie, ich weiß nicht, kennen Sie das Buch vom Knuth? Also, eins davon ist irgendwie, das halbe Buch geht über Hash-Funktionen. Also, eins von den dreien, ich weiß jetzt nicht, ob Abband 1 oder 2. Also, eins davon geht halt zu 50% über Hash-Funktionen. Es gibt perfektes Hashing, universelles Hashing und ich weiß nicht, macht man es in A und D oder so die ersten Schritte dazu. Also da gibt es so viel Theorie wieder zu, da können Sie ja mit dem C dann arbeiten. So wie wir es haben, haben wir dann eben perfekte Hash-Funktionen, da haben wir jetzt nichts zugemacht. Aber Sie haben recht, also das, was das C ausmacht, ist jetzt, wenn Sie mit solchen Wahrscheinlichkeiten argumentieren wollen, brauchen tut es der Algorithmus ja zum Glück nicht. Das war jetzt die Analyse. Die Analyse, die können Sie mit dem C halt entsprechend dann anpassen. Der Algorithmus, wenn Sie es nicht in die Hash-Funktion hineinpacken, wie gesagt, da gibt es ja das dann auch, da gibt es dann halt n-faches, wie heißen die Dinger, universelles Hashing ist es dann nicht, sondern perfektes Hashing, dann, was ist das? C-universelles Hashing oder sowas heißt das. Also da würde das dann wieder auftauchen. Da können Sie dann nochmal wieder durch die Wahl der Hash-Funktion an den Sachen nochmal dran drehen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das hier ist jetzt tatsächlich nur für die Analyse. Ja, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist, wie ist jetzt die Verbindungsstruktur? Also wir haben jetzt gesagt, wie groß sind die Rechtecke, die überleben. Die Größe der Rechtecke, die überlegen, das sagt jetzt etwas dazu, wie viele oder wie so ein Peer ausgelegt sein sollte. Also so ein Peer muss eben nicht ausgelegt sein, alle Daten, die es gibt, aufnehmen zu können, sondern Sie haben halt gesehen, so ein kleiner Zusatzfaktor und Zusatzfaktor zur perfekten Zahl, also m durch n war die perfekte Zahl, was rauskam, war m durch n mal dieser natürliche Logarithmus. Damit kommen Sie dann halt schon entsprechend aus. Aber das Ganze haben wir eben auch gemacht unter dem Anspruch, dass wir effizient suchen wollen und eben wenn das CAN-Netzwerk sagt, nein, die Datei gibt es nicht, dann soll es die auch wirklich nicht geben. Also das ist jetzt nochmal das, was wir uns überlegen müssen. Wie sieht jetzt die Verbindungsstruktur aus? Die müssen ja nicht miteinander durch eine echte Leitung verbunden sein, sondern na, das ist dann halt ein virtueller Nachbar, der dann halt durch einen TCP-IP-Verbindungsaufbau realisiert wird. Na, das ist dann genauso wie halt das schon, na, deswegen ja dieses Richtungsweisende bei Napster. Napster hat ja gesagt, der und der, die beiden, also Sie stellen die Anfrage, Sie haben die Datei und ihr baut jetzt euch eure Verbindung auf. So ist das jetzt hier auch. Als seinen Nachbarn sieht man immer die an, mit denen man eine gemeinsame Grenze hat. Also der Peer hier sagt, meine Nachbarn sind der hier, der nach unten und diese drei hier. Also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peers, das sind die Nachbarn von dem hier. Also das ist das, was als Verbindungsstruktur dann genommen wird. Also der sagt jetzt hier, mein virtueller Nachbar ist der hier und der hier und der und so weiter. Und entsprechend hier unten, der hat als virtuellen Nachbarn den nach unten, den nach links, nach oben und nach rechts. So, jetzt sieht das jetzt in diesem kleinen Bild sieht das noch relativ wild aus. Wenn Sie das jetzt mal eine Zeit lang laufen, insbesondere eben auch mit unserem schönen balancierten, dass die Abweichungen zwischen den Rechtecken, die da so überleben, gar nicht so groß sind. Also nehmen Sie dieses Bild und gehen Sie mal 100 Meter nach hinten und dieses Bild dann eben auch immer schön verfeinern, größer machen. Das, was dann entsteht, ist ein Gitter. Und auf einem Gitter jetzt so eine Anfrage schicken. Also wenn so ein Peer, der ist ja jetzt auch hier drin und da kommt jetzt die Anfrage, ich suche die Datei DickCarp. Dann wird halt der entsprechende Hashwert ausgerechnet. Und dann wissen wir, wo der DickCarp sein müsste und gehen dann, also wenn hier jetzt die Frage kommt, dann gehen wir erst in der X-Richtung in die richtige Stelle und dann gehen wir in der Y-Richtung an die richtige Stelle. Nicht? Das heißt, der Peer hier, der kann von da aus tatsächlich gefunden werden über diesen Verbindungsaufbau. Nicht? Der geht halt zu seinem Nachbarn, du bist näher dran als ich, also gib du mal die Frage weiter. Der hier, ja, der ist noch näher dran. Und der ist noch näher dran und der hat jetzt keinen nach da und nach da, der ist es ja auch nicht, nach oben ist es auch nicht, dann gibt er das eben immer in die richtige Richtung weiter. Nicht? Also das nennt man halt auch tatsächlich XY-Routing und dieses XY-Routing führt immer zu dem Peer, der den Datensatz haben muss und der Peer sagt dann, entweder er hat den Datensatz oder er hat ihn nicht. Und dieses oder er hat ihn nicht, ne, dann ist die Antwort nein und dann ist die Antwort nein auch tatsächlich die richtige Antwort. Ne? Anders als bei Knutella ist jetzt die Antwort nein eben eine wahre Antwort. Also wir können uns darauf verlassen. Also es ne, ist nicht so, dass wenn die Antwort nein ist, wäre die richtige Antwort trotzdem ja. Sondern diesmal haben wir dann die richtige Antwort. Und naja, ich habe ja gerade gesagt, wenn Sie von ganz weit da drauf gucken, ist das ein Gitter und der Durchmesser im Gitter, der ist halt, also Gitter ist halt zweidimensional, also hier in zwei Dimensionen, ist halt wurzelig. Zweimal die Wurzel ist also sowas wie der Abstand halt von der rechten oberen Ecke zur linken unteren Ecke. Na, natürlich wieder mit Abweichungen und man könnte jetzt nochmal wieder solche theoretischen Analysen über Wahrscheinlichkeiten machen, aber im Wesentlichen ist halt der Abstand vom rechtesten Peer zum linkesten Peer unten, ist der halt im zweidimensionalen Wurzel der Anzahl der Peers. Ja, also, nicht, das, was wir dann jetzt hier haben, wir haben jetzt ein Verfahren, das uns garantiert, den richtigen Peer zu finden. Der sagt die richtige Antwort. Wir wissen, die Anzahl der Hops ist irgendwas von der Größenordnung von Wurzel n. Und die Flächen, also hier haben wir schon wieder so eine Riesenfläche, die ist jetzt ein Viertel. Dass da ein Viertel überlebt, ist ja sowieso eher unwahrscheinlich. Also auch die Flächen sind ziemlich nah dran an der optimalen Verteilung. Dieser logarithmische Faktor ist eben sozusagen dem Ganzen geschuldet, dass wir eine völlig lokale Entscheidung machen. Wir fragen nicht 100 Leute, also 100 Peers, sondern wirklich, da wird ein Peer angepinkt und dann wird er geteilt. Also das ist alles, was man an der Stelle macht und dann entsteht halt diese Verbindungsstruktur. So, was wir jetzt bei CAN nicht gemacht haben, will ich jetzt noch so ein paar Worte zu sagen, ist, was passiert denn jetzt, wenn sich so ein Peer verabschiedet? Nicht? Also wenn jetzt der Peer hier ausgeschaltet wird, also jetzt nicht brutal, sondern der wird sich jetzt in 5 Minuten verabschieden, also alles, was er hier speichert, muss ja dann abgegeben werden. Was macht man dann? Nicht? Und von dem Aufsatz von den 5 Leuten, die Sie zu Anfang gesehen haben, ist eben ein Großteil nicht der Aufbau dieses Netzwerks, sondern dann eben sozusagen der Abbau des Netzwerks. Was macht man denn dann? Also fängt man dann an, ja, oder fängt man an, gute Frage, was passiert denn, wenn der jetzt hier weg ist? Fangen die beiden jetzt an, sich das so aufzuteilen oder übernimmt er das und gibt aber alles, was er hat, dem hier? Ja, da entstehen dann halt ganz merkwürdige Gebilde, da setzt man dann nochmal Bäume drüber, die dann so aussehen wie AVL-Bäume und dann nach einiger Zeit fangen dann, was ist das Schönste an den AVL-Bäumen? Die rotieren wie blöde. Und das passiert dann nämlich hier auch. Also das ist dann, wo ich sage, Spielwiese für Theoretiker. Ich bin ja Theoretiker, deswegen darf ich das auch sagen. Spielwiese, aber das sollte man vielleicht dann nicht in der Wirklichkeit machen. Nicht das, was dann halt entsteht, ist das dann hier so merkwürdiger. Also dann hat man hier so ein kleines und größeres Rechteck, die dann von einem Peer verwaltet werden. Und das passiert dann nach einiger Zeit, wenn das Ganze zu unbalanciert werden, also kleine und große Rechtecke, die vom gleichen Peer verwaltet werden, dann fängt man an zu rotieren. Ja? Ich gebe dir mein Rechteck, wenn du mir dein Rechteck gibst. Und wie gesagt, das kann man natürlich dann wieder alles sehr schön theoretisch analysieren, so mit amortisierter Analyse und sowas, aber für ein Peer-to-Peer-Netzwerk würde ich das dann vermutlich, also dieses Rotieren würde ich nicht als Ansatz sehen. Deswegen habe ich jetzt auch da überhaupt nichts zugesagt.
Ja? Dann nochmal so aus Interesse, kann man das auch so machen, dass man es einfach neu aufbaut oder ist es zu aufwendig?
Das wäre zu aufwendig. Also wenn Sie mit, ich sage jetzt mal so mit 1000, 1500 Peers arbeiten und mit 30.000 Dateien, dieser Neuaufbau, der würde zu lange dauern.
Wer hat den Neuaufbau, werden die Daten gespeichert oder holt man sich das aus dem alten Netzwerk? Also wenn ihr die Daten habt, die ihr so grob habt und dann halt,
gut, das sollte es dann für heute gewesen sein. Das, was wir beim nächsten Mal machen werden, ist, wir werden nochmal, also ich habe ja gesagt, das ist irgendwie ein Gitter und beim Gitter der Durchmesser ist die dimensionierte Wurzel der Anzahl der Peers und beim nächsten Mal werden wir von dieser, also Wurzel ist nochmal riesig, naja, wir werden nochmal runtergehen auf was Logarithmisches. Und werden dann eben ein anderes Verbindungsnetzwerk uns anschauen. Das ist dann das, was wir beim nächsten Mal machen. So, dann, wer braucht noch TANs? Das haben erst 3 oder 4 Leute evaluiert. Sie können noch bis zum Ende der Woche evaluieren. Tun Sie es. Also nur dann kann es Verbesserungen geben. Also braucht noch jemand TANs? TANs haben Sie alle? Sie brauchen noch eine.